Um die Geschichte um das kubanische Embargo aufzurollen, müssen wir erst zurückreisen zur Jahrhundertwende. 1898 kann sich Kuba von der Kolonialmacht Spanien befreien. Die USA, deren Landspitze Florida nur rund 200 Kilometer vom karibischen Inselstaat entfernt ist, etabliert sich als Schutzmacht. Vor allem die Zuckerlieferungen aus Kuba erfreuen die US-amerikanische Wirtschaft. 1952 dann putscht sich Fulgencio Batista mit dem Segen der USA an die Spitze Kubas.
The present coup was accomplished in only 77 minutes, but Cuba's political freedom is ended as Batista cancels the June 1st elections. Batista says he is a friend of the people, as his soldiers patrol the streets to establish what he calls disciplined democracy.
Batista setzt die Verfassung außer Kraft und geht brutal gegen die Opposition vor, weswegen sich im ganzen Land Widerstandsgruppen bilden. 1959 stürzt dann die von Fidel Castro geführte Bewegung des 26. Juli, das diktatorische Regime Batistas.
Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital, hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. The 26th of July refers to that day in 1953 when Castro began his long struggle to overthrow the dictator Batista with an abortive armed attack.
Fidel Castro setzt eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Reformen um, darunter die Enteignung von ausländischen Unternehmen, viele davon US-amerikanischer Herkunft. Die USA befürchtet, dass sich der Kommunismus weiter ausbreitet, weswegen Präsident Eisenhower erste Wirtschaftssanktionen ausspricht. Er verbietet den Import von Rohrzucker aus Kuba in die USA.
Man muss wissen, dass damals Rohrzucker eines der Hauptexportgüter von Kuba war und eine Haupteinnahmequelle des Landes. Und er hat damit verhindert, dass eben Devisen nach Kuba kamen.
Erklärt Nathalie Benelli, die Soziologin ist Mitglied des Vereins Schweiz-Kuba, welcher sich für die Aufhebung des Embargos engagiert. Dieses Importverbot für Zucker aus Kuba ist aber erst der Auftakt zu einer umfassenden Handels-, Finanz- und Wirtschaftsblockade.
Es ist so, dass das 60 Jahre Jubiläum in Anführungs- und Schlusszeichen der Blockade so zu verstehen ist, dass 1962 der damalige Präsident John F. Kennedy die Sanktionen in ein Gesetz umsetzte.
Mit diesem Gesetz versucht die USA nun Druck auszuüben auf Kuba. Laut Benelli will Washington die kubanische Bevölkerung dazu drängen, Castro und seine MitstreiterInnen zu stürzen. Sechzig Jahre nach der Verhängung gilt das Embargo heute noch immer. Das Sanktionsregime wird in den 90er Jahren sogar verschärft.
Eine wichtige Etappe war 1992 die Verabschiedung des sogenannten Torricelli-Gesetzes, mit dem die Blockade extraterritorialen Charakter erlangte. Das heißt, das Sanktionsregime wird seither auch auf Drittländer und Unternehmen in Drittstaaten angewendet, die mit Kuba Handel treiben wollen.
Kuba ist somit fast komplett vom internationalen Handel ausgeschlossen. Was das konkret bedeutet, erklärt ein stellvertretender Krankenhausleiter gegenüber dem Nachrichtensender N24.
Dieses Gerät wurde in Europa hergestellt. Dann verkaufte das Unternehmen einen Teil seiner Produktion an eine amerikanische Firma. Kurz danach erhielten wir die Nachricht: Wir können Ihnen die radioaktive Strahlenquelle nicht mehr liefern. Das kostet uns Geld, das wir in die Maschine investiert haben und in Fachpersonal. Und vor allem schadet es unseren Patienten, die nun ihre Therapie nicht wie geplant fortsetzen können.
Unternehmen, die nach Kuba liefern wollen, unterliegen zahlreichen Regelungen. So darf beispielsweise jedes Frachtschiff und jedes Flugzeug, das in Kuba gelandet ist, in den kommenden 6 Monaten nicht die USA ansteuern. Kaum ein Unternehmen der Welt traut sich, mit Kuba Handel zu betreiben. Das gilt auch für Unternehmen in der Schweiz.
Zum Beispiel ist es so, dass die Banken, die Schweizer Banken, allen voran UBS und Credit Suisse, seit Jahren sich weigern, Geldüberweisungen nach Kuba zu machen. Die beiden Großbanken wurden bereits massiv gebüßt von den US-Behörden, weil sie eben Finanzgeschäfte mit Kuba machten. Sie haben seither das eingeschränkt. Seit dem 1. September 2019 überweist auch die PostFinance kein Geld mehr aus der Schweiz nach Kuba.
Somit ist es der kubanischen Gemeinschaft in der Schweiz nicht möglich, Geld nach Kuba zu überweisen. Und auch für Hilfsorganisationen ist es äußerst schwierig, Projekte vor Ort durchzuführen. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Nach anderthalb Jahren geheimen Verhandlungen kündigt US-Präsident Barack Obama 2014 an, die Beziehung zu Kuba wieder verbessern zu wollen und lockert verschiedene Embargo-Bestimmungen. Im darauffolgenden Jahr verurteilt eine UNO-Resolution das Embargo und fordert dessen Ende, wie Euronews berichtet.
Nur 2 der 193 Länder stimmten gegen die Resolution, Israel und die USA selbst. Resolutionen zu diesem Thema werden zwar seit 1992 auf Antrag Kubas jedes Jahr von den UN verabschiedet, dies ist aber das erste Mal, dass die Versammlung dem Text zustimmte, nachdem die USA und Kuba mit der Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen begonnen haben. Und so bekam die aktuelle Resolution mit 191 Ja-Stimmen die bisher höchste Zustimmung.
Doch unter Donald Trump dreht der Wind wieder. Der Populist macht viele der Lockerungen wieder rückgängig, mit teils verheerenden Folgen für die kubanische Bevölkerung.
Er hat bewusst das Gesundheitswesen ins Visier genommen. So wurden zum Beispiel Logistikunternehmen von den US-Behörden gewarnt, sie sollten keine Medizinalspenden nach Kuba liefern oder zum Beispiel auch Beatmungsgeräte oder Masken, weil sie sonst von den US-Behörden bestraft würden.
Und auch der neue US-Präsident Joe Biden bleibt beim Embargo, obwohl 60 Jahre nach dessen Implementierung klar ist, die Sanktionspolitik ist gescheitert. Auch nach dem Tod des Maximo Leader Fidel Castro ist noch immer die kommunistische Partei an der Macht. Und fast die ganze Welt will, dass das Embargo endlich ein Ende nimmt.